Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Der Staatsvertrag mit den USA in Sachen UBS soll vorläufig nicht in Kraft gesetzt werden, sagt die zuständige Nationalratskommission. Der Bedarf an Pflegefachleuten aus dem Ausland steigt weiter. Die Schweiz kann nicht genügend einheimisches Personal ausbilden. Der Skiverband wechselt den Cheftrainer von Lara Gut, Dominik Kiesin und Co. aus. Mauro Pini ersetzt Hugues Ansermo. Das Wetter morgen ist es ziemlich sonnig und die Temperatur steigt bis gegen 17 Grad. Am Mikrofon sind Daniel Huf und Thomas Kropf. Er hat die Nachrichten.
Der Mangel an Pflegefachleuten in der Schweiz werde wohl noch weiter anhalten und um genügend Fachleute zu haben, sei man auch in Zukunft abhängig von Personal aus dem Ausland. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements. Weil es immer mehr ältere, pflegebedürftige Leute gebe, werde die Kluft zwischen ausgebildetem Pflegepersonal und benötigten Pflegerinnen und Pflegern immer größer. Der Ständerat will, dass reiche Ausländer in der Schweiz weiterhin pauschal besteuert werden können und nicht nach ihrem Einkommen und Vermögen. Die Mehrheit im Ständerat argumentierte, die Pauschalbesteuerung bringe der Schweiz Vorteile. So hätten die 5'000 Betroffenen im Jahr 2008 fast 600 Millionen Franken Steuern bezahlt und über 200'000 Arbeitsplätze gesichert. Die Minderheit meinte, mit dieser Art der Besteuerung würden In- und Ausländer ungleich behandelt. Der Ständerat will bis im September Vorschläge vom Bundesrat, wie die Mängel in der Armee behoben werden sollen. Die Rede war im Ständerat von alternativen Modellen, um die Aufgaben der Armee wirtschaftlich zu erfüllen. Die Mängel und Diskussionen, die in letzter Zeit publik wurden, würden die Bevölkerung verunsichern, hieß es weiter. Mit einer neuen Informationskampagne will die SUVA erreichen, dass die Zahl der Stolperunfälle zurückgeht. Fast 300'000 Menschen würden Jahr für Jahr stolpern und dann stürzen, heißt es bei der Unfallversicherung. Dies verursache nicht nur viel menschliches Leid, sondern auch hohe Kosten. Allein bei der SUVA sind es 950 Millionen Franken pro Jahr. Protest auf dem Berner Bundesplatz. Ein paar Dutzend Lastwagenfahrer und Gewerkschafter wehrten sich mit der Aktion gegen eine höhere Wochenarbeitszeit. Die Schweiz dürfe nicht das Gleiche tun wie die EU, die die wöchentliche Arbeitszeit von 56 auf 60 Stunden erhöht. Eine höhere Arbeitszeit gefährde die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und die Gesundheit der Chauffeure. Im Tessin hat die Polizei 7 Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, im Casino in Lugano systematisch betrogen zu haben. Unter den Festgenommenen sind auch Angestellte des Casinos. Kopf der Bande soll laut Staatsanwaltschaft ein Italiener gewesen sein, mit Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Der Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, bekommt für das letzte Jahr fast 10 Millionen Euro. Allerdings, von den 10 Millionen erhält Ackermann vorerst nur einen Drittel. Der Rest wird laut der Deutschen Bank später ausbezahlt und ist davon abhängig, wie sich die Zahlen des Unternehmens weiterentwickeln. Der Schweizer war damit erneut einer der am besten bezahlten Manager in Deutschland. In Jerusalem liefern sich israelische Sicherheitskräfte und Palästinenser seit dem frühen Morgen heftige Auseinandersetzungen. Mit den Protesten folgten die Palästinenser einem Aufruf der islamischen Hamas. Diese hatte zum Widerstand aufgefordert gegen den geplanten Bau israelischer Siedlungen in Ost-Jerusalem. Die Schweizer Skifahrerinnen erhalten nach 4 Jahren einen neuen Cheftrainer. Der bisherige Trainer, der Waadtländer Hugues Ansermo, wird ersetzt durch Mauro Pini. Pini war bis vor einem Jahr bereits im Frauenrennsport tätig. Derzeit ist Pini Gruppentrainer bei den Herren. Wer ihn dort ersetzt, ist offen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.882 Punkten. Das ist ein Plus von 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.671 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 45,17 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,556.
Info 3 Abend. Die Themen.
Vor dem Sommer soll der Staatsvertrag mit den USA über die UBS nicht umgesetzt werden. So will es die zuständige Nationalratskommission. Sie werfen Steine und zünden Autoreifen an. In Ost-Jerusalem lassen Palästinenser ihre Wut gegen die neu geplanten israelischen Siedlungen raus. Und Libyen trägt seine Kampagne gegen die Schweiz jetzt auch nach Moskau. Der dortige libysche Botschafter fordert erneut ein Ende der Visa-Restriktionen. Gleich.
Zunächst zu den Wetterprognosen. Morgen ist es in der ganzen Schweiz ziemlich sonnig und warm bei rund 12 bis 17 Grad. Verkehrsinfo-DRS von 17.05 Uhr. Stockender Verkehr in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Zürich-Nord und Affoltern. Stadteinwärts vor dem schönen Eichtunnel. Richtung St. Gallen zwischen Zürich-Ost und dem Brüttiseller Kreuz, zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern. Und daher auch auf dem Westring Richtung Gubrist vor dem Limmataler Kreuz. Außerdem bleibt im Wallis auf der A9 Richtung Sitten die Einfahrt Sieders-Ost weiterhin gesperrt.
Info 3 Abend.
Auf dem Tisch lag die Forderung der SP, die UBS solle ihre Schrottpapiere von der Nationalbank zurückkaufen. Sonst verweigere die SP ihre Zustimmung zum Staatsvertrag mit den USA über die UBS. Die zuständige Kommission des Nationalrats lehnt diese Forderung ab. Den Vertrag mit den USA will sie aber vorläufig auf Eis legen. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Das UBS-Amtshilfeabkommen soll nun also doch nicht verbunden werden mit harten Bedingungen an die Großbank. Die Sozialdemokraten sind heute in der Wirtschaftskommission WAK mit ihrer dahingehenden Motion gescheitert. Die Motion wollte unter anderem eine Bonissteuer eingeführt wissen und verlangte weiter, dass die UBS ihre Schrottpapiere zurückkaufen müsse. Dazu WAK-Kommissionspräsident Hans-Rudi Wandfluh.
Die Thematik, die aufgegriffen wurde in dieser Motion, die ist klar zu diskutieren, aber nicht im Rahmen dieses Abkommens.
Für den unterlegenen SP-Parteipräsidenten Christian Löffra ist diese Niederlage zwar schmerzlich, aber nur eine verlorene Schlacht in einer viel größeren Auseinandersetzung.
In einer Art pavlovischen Reflex haben die Bürgerlichen das in einer ersten Runde abgelehnt, aber das letzte Wort ist sicher nicht gesprochen.
Denn erst im Juni geht es um die Wurst, dann geht es um die Frage, ob das Abkommen mit den USA in Sachen UBS vom Parlament ganz versenkt oder nachträglich genehmigt wird. Bleiben die Mitteparteien dabei und unterstützen sie die Gegenforderungen der SP nicht, dann droht das Abkommen ganz zu scheitern. Einen ersten Vorgeschmack für dieses Szenario gab es heute in der Wirtschaftskommission, wo Linke und SVP zusammengespannt haben. Die vorläufige Anwendung des Amtshilfeabkommens wurde von der Wirtschaftskommission WAK nämlich verweigert. SVP-Präsident Toni Brunner.
Wir können nicht begreifen, warum man bereits diesen Staatsvertrag vorläufig in Kraft setzen will, bevor das Parlament darüber abgestimmt hat. Man will nämlich alles vorbereiten, um die Daten dann herauszugeben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die SVP diesen Staatsvertrag aus staatspolitischen Überlegungen nicht genehmigen kann.
Das strikte Nein zum Amtshilfeabkommen seitens der SVP und die Forderungen der SP enttäuschen CVP-Präsident Christoph Dabele.
Diese unheilige Allianz zwischen SVP und die Linken schadet den Finanzplatz und vor allem gefährdet sehr viele Arbeitsplätze in der Schweiz. Es ist wirklich nicht zielführend. Jetzt sollten wir das Fuder nicht überladen und das Geschäft lösen.
Trotz des heutigen Neins zur vorläufigen Anwendung des Abkommens, der Bundesrat kann theoretisch die Übergabe der UBS-Kundendossiers weiter vorbereiten. An die USA übergeben werden die UBS-Kundendossiers aber nur, wenn das Parlament das Abkommen nachträglich als Staatsvertrag genehmigt. WAK-Präsident Hans-Rudi Wandfluh will trotz des heutigen Entscheids keine voreilige Prognose wagen.
Das ist die Frage, ob man links und rechts auf den Positionen beharrt. Ich kann mir vorstellen, dass am einen oder anderen Ort da die kompakte Stellungnahme bröckelt. Für mich ist das Rennen dort offen.
Sagt SVP-Nationalrat Hans-Rudi Wandfluh. Und jetzt ins Ausland. Heute ist der Tag des Zorns für die radikal-islamische Hamas. Es ist die Antwort der Palästinenser auf die Ankündigung der israelischen Regierung, in Ost-Jerusalem 1600 neue Wohnungen zu bauen. Und diesem Zorn lässt die Hamas heute auf den Straßen Ost-Jerusalems freien Lauf. Es ist zu heftigen Zusammenstößen zwischen radikalen Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen. Auslandredaktor Robert Steli.
Es waren Bilder, die an die Intifada erinnern. Vermummte Jugendliche werfen Steine, zünden Reifen an, gehen hinter Mülltonnen in Deckung und versuchen, den ihnen nachsetzenden Polizisten und Soldaten zu entkommen. Diese antworten mit Tränengaspetarden. Es waren die schwersten Zusammenstöße seit Monaten. Sie dauern heute Abend immer noch an. Nach den letzten Angaben wurden über 40 Personen verletzt. Die Polizei nahm mehrere Verhaftungen vor. Auslöser für die Unruhen war die Ankündigung der israelischen Regierung, im palästinensischen Ostteil von Jerusalem 1600 neue Wohnungen zu bauen. Die Baupläne wurden just während des Besuchs von US-Vizepräsident Joe Biden publik und stießen auch die USA völlig vor den Kopf. Folgerichtig hat US-Vermittler George Mitchell seine für heute geplante Reise nach Israel auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das Fass völlig zum Überlaufen für die Palästinenser brachte dann gestern die Einweihung der Hurwa-Synagoge im jüdischen Teil der Altstadt Jerusalems. Diese Synagoge waren während des Unabhängigkeitskrieges von 1948 zerstört und später zweckentfremdet worden. Die Palästinenser sehen in ihrem Wiederaufbau einen weiteren Hinweis dafür, dass sich Israel dauerhaft im arabischen Ostteil der Stadt installiert. Sie befürchten, Israel könne gar Pläne haben, welche die den Moslems besonders heilige Al-Aqsa-Moschee bedrohen könnten. Befürchtungen dieser Art waren bereits vor Wochen genährt worden, als Israel die im Westjordanland liegende Ibrahim-Moschee in Hebron und Rahels Grab in Bethlehem zum nationalen israelischen Baudenkmal erklärt und damit heftige Proteste der Palästinenser ausgelöst hatte. Für die israelische Polizei kam der heutige Ausbruch der Gewalt deshalb nicht völlig überraschend. Sie hatte über 3000 Sicherheitsleute nach Ostjerusalem abkommandiert. Außerhalb Jerusalems errichtete sie Straßensperren, um den Zustrom von weiteren Demonstranten zu unterbinden. Schon früher hatte sie aus Angst vor Unruhen das palästinensische Westjordanland völlig abgeriegelt und den Zugang zum Jerusalemer Tempelberg nur Frauen und über 50-jährigen Männern erlaubt. Trotz all dieser Maßnahmen konnte sie, wie der heutige Tag jetzt zeigt, die Unlast der Palästinenser nicht völlig unterbinden.
Info 3 Abend.
Man kann von einer eigentlichen Kampagne reden, die Libyen gegen die Schweiz führt. Erst vor wenigen Tagen trat in Genf der libysche UNO-Botschafter vor die Medien und machte erneut die Schweiz für die Krise verantwortlich und stellte die altbekannten Forderungen an unser Land. Die Schweiz solle die Visa-Restriktionen aufheben, ein internationales Schiedsgericht müsse über die Affäre urteilen und Libyen will wissen, wer bei der Genfer Polizei die Bilder von Hannibal Gaddafis Verhaftung an die Medien weitergab. Genau dasselbe forderte heute der libysche Botschafter in Moskau. Unser Korrespondent Peter Giesling war bei diesem Auftritt dabei.
Über neue Erkenntnisse hatte heute hier in Moskau auch Libyens Botschafter Amer al-Arabi Garib nicht zu berichten. Eher unbeholfen, Wort für Wort, las der libysche Botschafter auf Arabisch von einem vorbereiteten, wohl aus der libyschen Hauptstadt angelieferten Manuskript vor. Sein Land habe sich stets um eine konstruktive Lösung des Konflikts bemüht, die Schweiz aber habe gegen internationales Recht verstoßen, tue im vereinbarten internationalen Schiedsgericht nicht mit. Es liege deshalb nur an der Schweiz, endlich einen Schritt zu tun, um die diplomatische Krise zwischen den beiden Ländern zu lösen. Auf die Frage von Schweizer Radio DRS, ob Gaddafis Dschihad-Erklärung denn auch Teil der konstruktiven Konfliktlösungsstrategie Libyens sei, wich Amer al-Arabi Garib verärgert aus. Dieser Dschihad habe nichts mit der diplomatischen Krise, sondern vielmehr mit der Annahme der Minaret-Initiative zu tun. Und überhaupt, mit einem Dschihad sei hier nicht ein eigentlicher Krieg gemeint gewesen. Mit dem Dschihad habe der libysche Revolutionsführer vielmehr zu rein wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber der Schweiz aufrufen wollen. Auf die Frage eines Journalistenkollegen, wie es denn um den inhaftierten Schweizer Max Göldi stehe, erklärte der libysche Botschafter in Moskau, Max Göldi sei wohlauf und ja, er könne im Fall der Fälle auch im Gefängnis ärztlich betreut werden. Die PR-Offensive der Libyer war hier in Moskau wohl eher ein Schlag ins Wasser. Der Konflikt zwischen dem Wüstenstaat und der Schweiz interessiert hier in Russland auch nur die allerwenigsten. Nur ein paar russische Journalisten waren an der Medienkonferenz zugegen, im Übrigen vor allem Diplomaten aus arabischen Ländern. Schließlich nutzte der Schweizer Botschaftsrat Felix Baumann äußerst geschickt die Szene und konfrontierte die Runde mit ein paar zentralen Fakten aus Schweizer Sicht. Weil die Lieber sich aber einem Austausch der Meinungen strikte verweigern wollten, hieß es dann gleich, die Medienkonferenz sei jetzt beendet. Fortsetzung nach diesem Medienkonferenzmuster folgt nun wohl in Berlin, Tokio, Paris oder Rom.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS 3, DRS 4 News und DRS Virus. Unsere Adresse im Netz drs.ch. Heute verantwortlich und am Mikrofon Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.